Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Debatte um Organspende, Leben um jeden Preis, das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen dazu. Der Deutsche Bundestag hat gestern abgestimmt. Für die Organspende soll künftig die sogenannte Entscheidungslösung gelten. Der weitergehende Vorschlag von Gesundheitsminister Spahn ist abgelehnt worden. Bisher galt in Deutschland die erweiterte Zustimmungsregelung. Es haben aber nur wenige Menschen aktiv zugestimmt. 36%, heißt es, haben einen Organspendeausweis ausgefüllt. Deshalb sollte es nun eine neue Regelung geben. Wird diese neue Regelung zu mehr Spendern führen? Was genau ändert sich jetzt und was sollte sich ändern? Darüber diskutieren wir heute. Bei uns sind Professor Johann Pratschke, Leiter der Klinik für Transplantationschirurgie an der Charité in Berlin, als Transplantationsmediziner ein Befürworter dieser Therapieform. Professor Anna Bergmann ist bei uns, Kultur- und Medizinhistorikerin an der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie sieht die Transplantationsmedizin sehr skeptisch. Und wir haben einen Journalisten dabei, der das Thema schon lange verfolgt, Dr. Christoph Specht, selbst Arzt und Medizinjournalist. Herr Specht, fangen wir mal an mit der Entscheidung von gestern. Waren Sie überrascht, dass die Widerspruchslösung abgelehnt worden ist?
Nein, nicht wirklich überrascht. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass es doch relativ eindeutig war. Ich hatte mit einem knappen Ergebnis gerechnet, auch gegen die Widerspruchslösung, aber dann doch knapper.
Professor Pratschke, auf welches Ergebnis hatten Sie denn gehofft?
Ja, mir geht es ähnlich wie dem Kollegen. Wir haben gehofft natürlich von medizinischer Seite, dass der spanische Vorschlag angenommen wird. Aber wir haben es eigentlich nicht wirklich glauben können. Und wir sind enttäuscht. Und auch ich bin überrascht von der Eindeutigkeit des Ergebnisses.
Frau Bergmann, Sie auch überrascht von der Eindeutigkeit, aber froh?
Ich bin froh, dass sich die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten gegen die Widerspruchslösung entschieden hat. Aber ich hatte auch mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Vor allen Dingen, weil ja die Medien eigentlich so tendenziell für die Widerspruchslösung berichtet hatten.
Widerspruchslösung, in einem Satz kann man sagen, dass das nicht entscheiden, das Schweigen sozusagen als Zustimmung gewertet worden wäre. Die Diskussion im Bundestag, Christoph Specht, war emotional, kann man sagen, vielleicht teilweise auch moralisierend. Was glauben Sie, was hat am Ende den Ausschlag gegeben, den so deutlichen Ausschlag gegen die Widerspruchslösung?
Ja, habe ich mich auch gefragt, ist mir nicht ganz klar geworden daraus. Vielleicht ist es eben das Unbehagen, was bei einer solchen Diskussion immer mitschwingt, dieser Automatismus, der damit verbunden ist. Jetzt haben wir ja auch einen Automatismus, der heißt aber, wir sind alle nicht Organspender. Bei der Widerspruchslösung wäre der Automatismus gewesen, wir sind alle Organspender. Und da hat man sich vielleicht aus Zweifel, gar nicht mal aus Ablehnung, sondern aus Zweifel für die in Anführungsstrichen sichere Variante entschieden, nach dem Motto, wir sagen erstmal nichts.
Die sichere Variante, weil im normalen Umgang von Arzt-Patient, Professor Pratschke, es ja auch so ist, dass Sie für alles, jede Spritze, jede Impfung, die aktive Zustimmung einholen müssen. Das war auch ein Argument, bei dem die Gegner dieser Widerspruchslösung gesagt haben, das kann ja bei einem so massiven Eingriff dann nicht plötzlich anders sein.
Das ist richtig. Natürlich haben wir für jeden Eingriff in der Medizin die Zustimmung. Ansonsten ist das ja vom Rechtlichen auch gesehen, wenn ich etwas invasiv mache, eine Körperverletzung. Das ist ganz klar. Nur die Organspende ist natürlich eine andere Situation. Wenn ich einen Patienten behandle und mit ihm wirklich besprechen kann, dass jetzt sozusagen ich eine Spritze ihm applizieren muss, dann ist dort auch eine Notwendigkeit. Und wir reden drüber, wir können das sofort klären. Bei der Organspende geht es ja erstmal um eine theoretische Konstruktion. Mhm. Sie werden irgendwann mal sterben, ja. Beschäftigen Sie sich zu Lebzeiten damit, ob Sie eventuell Ihre Organe spenden wollen. Und das Problem fängt schon an. Das will natürlich keiner. Mhm. Keiner von uns möchte im Gesunden an den Tod denken. Meistens fangen wir erst damit an, wenn wir älter werden oder wenn wir erkranken. Und somit ist es schwierig, dort auch, ich sage mal, flächendeckend alle Bürger zu erreichen und entsprechende Zustimmung zu erreichen dann.
Das hat Gesundheitsminister Spahn nach Ende der Diskussion gesagt. Das war zumindest ein Erfolg dieser ganzen Debatte auf jeden Fall, dass sie geführt worden ist, dass vielleicht mehr Bürger erreicht worden sind, mit der Diskussion überhaupt mal darüber nachzudenken. Frau Professor Anna Bergmann, in der Diskussion die, wie gesagt, sehr, sehr emotional auch geführt worden ist, gab es aber jedenfalls niemanden, den ich gehört habe, der das Ziel in Frage gestellt hätte, nämlich mehr Organe zu bekommen. Hat Sie das gewundert?
Das hat mich nicht gewundert, weil ja tendenziell seit Jahren die Politik das fordert, dass die Bevölkerung mehr aufgeklärt wird, damit mehr Organe gespendet werden. Und das hat mich eigentlich ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Die Tabuisierung der großen Probleme, der medizinischen als auch der ethischen Probleme, mit der die Transplantationsmedizin konfrontiert ist, und die totale Simplifizierung und gleichzeitig damit verbunden auch dieser Machbarkeitsglaube, der gestern im Bundestag massiv suggeriert wurde, immer mit der Botschaft, jedes Organ rettet menschliches Leben. Und das ist, denke ich, ein Mythos, der hier aufgebaut worden ist, schon seit längerer Zeit, im Gegensatz zu 1997, als das erste Transplantationsgesetz entschieden wurde, gab es eine sehr, sehr große Debatte mit Expertenanhörungen über die Hirntodvereinbarung. Und hier hat immerhin dann ein Drittel des Deutschen Bundestages für die enge Zustimmungslösung votiert. Das heißt, ein Drittel des Deutschen Bundestages hat aufgrund einer ganz anderen Diskussion über die Voraussetzungen für die Organspende, die gestern überhaupt keine Rolle gespielt haben, hat hier sich dazu entschieden, nur den Menschen selbst zu autorisieren, der als Organspender sich zur Verfügung stellt und nicht Angehörige und nicht Dritte. Mhm.
Über diese, wie Sie sagen, Simplifizierung, Vereinfachung, Gleichsetzung von Organspende heißt Leben, wollen wir ja in dieser Sendung unbedingt und sehr ausführlich diskutieren. Deswegen haben wir sie genannt, Leben um jeden Preis. Davor will ich noch kurz bei den Zahlen bleiben. Professor Pratschke, Sie haben gesagt, wir haben natürlich auf die Widerspruchslösung gehofft, weil wir hoffen, dass damit die Zahlen gesteigert werden. Wir hatten hier schon mal eine Sendung zusammen. Vor 2 Jahren war das zum Thema Organspende. Da haben Sie gesagt, welche juristische Lösung am Ende steht, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig wäre die organisatorischen Dinge, Stärkung der Transplantationsbeauftragten an den Kliniken, Schulungen an Kliniken, bessere Bezahlung auch der Entnahme in den Kliniken. Das haben Sie damals gesagt. Hat sich das inzwischen geändert durch das Gesetz, was Frau Bergmann gerade angesprochen hat?
Das hat sich geändert, ja. In der Tat, diese Änderungen wurden aber erst vor kurzem auch in den Kliniken eingeführt, sodass wir die Effekte noch nicht sehen. Ich möchte auf einen Terminus eingehen. Es geht nicht darum, dass wir Zahlen steigern. Es geht darum, dass wir Menschen retten und dass wir mehr Menschen mit den Organen retten können. Und Sie haben natürlich berechtigterweise gesagt für sich, ich weiß nicht mit der Transplantation, ich sehe das eher kritisch. Das kann man natürlich, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, aber man darf natürlich eine etablierte, erfolgreiche medizinische Therapie dann einer Gesellschaft, die sie möchte, nicht vorenthalten. Man kann das diskutieren, ja. Das ist ähnlich wie mit dem Impfen. Wenn ich Impfgegner bin und nicht geimpft werden möchte, ist das eine individuelle Entscheidung. Aber ich kann nicht sagen, wir dürfen die Bevölkerung nicht impfen.
Dann kommen wir zum Stichwort erfolgreich, Frau Bergmann. Denn da haben Sie ja vorhin eingesetzt. Sie haben gesagt, Organspende schenkt Leben. So steht es auf dem Spenderausweis. Sie sagen, das ist eine Vereinfachung. Denn so einfach kann man es nicht sagen. Nicht jedes Organ schenkt Leben. Sie haben gesagt, man muss das in Frage stellen, wie erfolgreich das ist. Wie erfolgreich oder unerfolgreich ist es denn Ihrer Kenntnis nach?
Ja, das grundsätzliche Problem oder das, wie sich die Transplantationsmedizin von anderen Therapieformen massiv unterscheidet, ist zum einen, dass sie angewiesen ist auf den Körper eines anderen Menschen. Und das ist gleichzeitig wieder beinhaltet den Versuch, unsere leibliche Verfasstheit zu überwinden. Das heißt, unsere natürliche Immunabwehr macht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Und das war ja auch das Schwierige in der Geschichte der Transplantationsmedizin, die sie begründet sich bereits im 19. Jahrhundert. Die vielen Versuche mit Tierorganen, Menschenorganen scheitern bzw. fallen tödlich aus. Und es gibt eine sehr, 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 sehr lange Experimentierphase, weil es eben viel, viel komplexer ist, als wie es gestern im Deutschen Bundestag erklärt wurde. Weil auch erstmal diese Vorstellung da war im Rahmen dieses mechanistischen Menschenbildes und Körperbildes. Ich zentriere das Krankheitsgeschehen selbst auf ein Organ und verliere dadurch völlig den Zusammenhang zur leiblichen Verfasstheit und auch zur seelischen Verfasstheit eines Menschen. Und was ja auch nicht so einfach ist, das Organ eines mir fremden Menschen so intim einverleibt zu bekommen. Also da gibt es ja auch seelische Probleme.
Vor allen Dingen bei Herztransplantationen heißt es. Kommen wir nochmal zum Stichwort erfolgreich. Herr Pratschke, wie erfolgreich ist es denn? Oder in Zahlen ausgedrückt, wie viele Menschen sterben nach einer Transplantation, sagen wir mal im ersten Jahr oder bis zum Jahr 5 nach der Transplantation?
Man muss es unterscheiden zwischen den verschiedenen Organen. Wenn wir zum Beispiel die Nierentransplantation nehmen, ist das eine sehr erfolgreiche Therapie, wo im Prinzip fast 100% der Patienten die Transplantation auch überleben und auch ein gutes Langzeitergebnis haben. Betrachten wir zum Beispiel die Lebertransplantation, ist es natürlich, das ist ein deutlich größerer chirurgischer Eingriff. Die Patienten sind auch sehr viel kränker. Die stehen alle kurz vor dem Schritt zu sterben, zu versterben an ihrer Lebererkrankung. Da ist zurzeit die Erfolgsquote in Deutschland nach einem Jahr ungefähr 80%. Man muss aber auch sagen, dass wir früher, als wir mehr Organe zur Verfügung hatten und auch deutlich bessere Organe, dass dort das Überleben, ein Jahresüberleben über 90% war. Und da waren wir noch ein bisschen in den Pionierzeiten.
Deutlich bessere Organe, da sind wir bei einem anderen Stichwort, nämlich marginale Organe. Christoph Specht, Sie auch als Arzt gefragt sozusagen, marginale Organe, das klingt so wie ja marginalisiert an der Seite, so ist es aber gar nicht, sondern es sind wirklich ja schlechtere Organe, ältere, weniger gute Spender, weniger gesunde Spender oder was wird da inzwischen transplantiert?
Tja, das ist der Knappheit geschuldet. Es wäre schön, wenn man darauf nicht zurückgreifen müsste, also auf Organe, die für die Transplantation nicht optimal geeignet sind, dann würde man das Problem gar nicht haben. Aber da es ja so wenig Organe gibt, ist man heute eben auch bereit, auch natürlich, weil die Wissenschaft weitergegangen ist und man das auch noch hinbekommt, diese Organe eben zu transplantieren. Gerne macht das mit Sicherheit kein Transplanteur. Aber wenn er transplantieren möchte oder ein Leben doch erhalten möchte, dann bleibt ihm nichts anderes übrig. Ich möchte aber noch mal ganz kurz reingrätschen, was Frau Bergmann sagte. Sie hat das ja als Vorwurf formuliert, dieses Konzentrieren auf ein Organ. Ich weiß nicht, ob man das so negativ sehen muss. Wenn die Leber ihrer Funktion nicht mehr nachkommt und bleiben wir bei dem Beispiel, auch Herz ist völlig egal, welches Organ wir nehmen, ohne dieses Organ können wir auch die Einheit des Menschen ja nicht erhalten. Also ich denke, es ist in jeder Therapieform so, dass wir uns natürlich das angucken, was nicht funktioniert und natürlich dürfen wir dabei niemals die Gesamtheit des Menschen außen vor lassen. Ich glaube auch nicht gerade, dass Transplanteure das machen würden, sondern die haben schon den ganzen Menschen vor sich und natürlich nicht jedes Organ rettet wirklich Leben. Es gibt Transplantationen, die nur wenige Tage erfolgreich sind, aber es gibt auf der anderen Seite gerade bei jungen Menschen, bei Kindern Transplantierte mit einem neuen Herzen, die 20 Jahre und mehr überleben. Und das finde ich, darf man jetzt auch nicht übersehen.
Frau Bergmann.
Also ich finde es ganz wichtig zu realisieren, einmal, dass die wenigsten Menschen überhaupt nur an einem Hirnversagen sterben. Und richtig, dass es nur etwa 0,25% aller Verstorbenen sind, die einen Hirntod erleiden. Das heißt, der Organmangel ist chronisch. Das ist kein deutsches Problem, das ist ein internationales Problem. Und hier versucht man die Quadratur des Kreises. Einmal durch die Maximierung der Lebensspenden, weil es wird nie so viele Hirntote geben, wie die Transplantationsmedizin benötigt. Je mehr sie transplantiert, umso mehr muss sie auch wieder retransplantieren. Also der Bedarf wird immer größer und die Indikationen werden ständig erweitert. Das ist ein Problem, was in den 90er Jahren Hamburger Kardiologen problematisiert haben. Sie haben gesagt, ursprünglich ist das eine Operation als Ultima Ratio gedacht. Sie haben dann eine Untersuchung durchgeführt und haben herausgefunden, dass immer mehr zu der Indikation Herztransplantation tendiert wird.
Und immer mehr Patienten, die denen ein Herz gegeben werden soll,
nein,
sozusagen?
Ja, also dass die Indikation sehr viel schneller gestellt wird. Und dann statt einer medikamentösen Behandlung als Alternative mehr transplantiert wird. Und sie haben das problematisiert aufgrund des Organmangels und meinten eben, man muss mit den kleinen Ressourcen viel behutsamer umgehen. Also die Frage ist immer, wann stellt man eine Indikation, Transplantation? Und entsprechend der Verwendung der marginalen Organe wurden die Indikationen immer mehr erweitert. Also das heißt, Menschen, die in den 90er Jahren aufgrund ihres Alters nicht transplantiert wurden,
keins bekommen hätten als Empfänger?
Also die werden jetzt transplantiert, also 70-Jährige. Hier ist es ja auch so, dass die Spenderdemografie sich so massiv verändert hat, dass 2018 ein knappes Drittel aller Organspender über 65 Jahre alt war.
Hat gerade auch der Leiter der Transplantationschirurgie in München gesagt, Helmut Abogast, unsere Spender werden immer älter, häufig über 65 Jahre. Ist etwas, was Sie jetzt auch sich nicht wünschen. Sie haben schon gesagt, Herr Pratschke, aber es ist eben dem Mangel an Organen geschuldet. Frau Bergmann hat gerade gesagt, 0,25% nur sterben an Hirnversagen. Deshalb nochmal einen kurzen Schritt zurück zu der Diskussion von gestern. Ich habe eine Zahl aus dem Jahr 2008. Da wurden insgesamt 1416 Hirntote gemeldet und zwei Drittel haben davon immerhin auch zugestimmt, dass Organe entnommen werden dürfen. Also selbst wenn Sie jetzt jeden erreicht hätten mit egal welcher Lösung, Widerspruchslösung oder wie auch immer, wäre ja der Bedarf an Organen damit trotzdem nicht gedeckt, denn 9004 Patienten stehen auf der Warteliste 2019 und es gab etwa 3000 Organe. Ist dann eigentlich die juristische Regelung egal? Es reicht einfach nicht.
Das ist richtig. Es reicht nicht, aber das ist ja nicht im Umkehrschluss, kann man ja nicht sagen, okay, dann machen wir gar nichts, sondern es ist natürlich eine Mangelverwaltung, es ist auch eine Triage, wer bekommt das Organ. Natürlich würden wir gerne mehr Patienten helfen. Letztendlich ist es aber so, dass die 2,5% ja nicht sozusagen gar nicht zur Spende kommen. Würden diese 2,5% wirklich spenden, würden wir die sozusagen als hirntote Spender für die rettende Operation zur Verfügung haben, dann würde das natürlich ganz anders aussehen. Das sind jetzt natürlich theoretische Zahlenspiele, aber letztendlich darf man hier nicht in so einen Nihilismus verfallen und sagen, na, es langt eh nicht, dann machen wir doch gar nichts.
Mit wie vielen Organen würden Sie denn rechnen, im für Sie gesehenen Idealfall? Wie viele Organe könnten in Deutschland Ihrer Meinung nach, Ihrer Berechnung nach jedes Jahr gespendet werden?
Es war ja ganz interessant, dass auch die Referenz ins Ausland gemacht wurde. Natürlich ist es dort, dass dort sowohl von politischer als auch von Bevölkerungsseite eine Solidarität da ist. Man möchte seinen hochkranken, sterbenden Patienten auch helfen. Wenn wir jetzt natürlich Spanien, wird immer angeführt, aber auch unser Nachbar Österreich, da sind die Spenderraten mehr als doppelt so hoch. Das führt dazu, dass in Österreich die Wartezeit auf eine Nieren- oder Lebertransplantation nur ein Bruchteil von dem ist, was es in Deutschland ist. 10 Jahre versus ein Jahr. Bei der Lebertransplantation auch. Das heißt, 20 Spender pro Million oder 25 Spender pro Million würden die Situation schon signifikant verbessern bei uns.
Und in Deutschland sind das 11,2 Spender pro eine Million im Moment. In Spanien, Sie haben es angesprochen, 48,3 Spender pro eine Million. Das liegt nicht nur an dieser Widerspruchslösung, sondern auch daran, dass dort nicht der Hirntod das entscheidende Kriterium ist, sondern der Herz-Kreislauf-Tod. Darüber sollten wir gleich nochmal reden. Aber ich bin nochmal bei dem Stichwort Solidarität hängen geblieben. Die Solidarität, also der Wunsch zu helfen, zu spenden. Christoph Specht ist ja auch in Deutschland groß, wird immer wieder dokumentiert. 84% jedenfalls sagen in Umfragen, sie wären bereit zu einer Organspende. 36% haben dann aber nur den Ausweis. Warum kommen die Zahlen nicht zusammen? Was glauben Sie? Sind die Menschen ja zu faul, das irgendwo zu registrieren oder sich einen Ausweis zu besorgen? Haben sie Angst vor der Entscheidung oder fehlt vielleicht doch tatsächlich auch Vertrauen?
Also zu faul sind sie sicher nicht, das glaube ich nicht. Es ist eher eben das Unbehagen, sich mit unangenehmen Themen zu beschäftigen. Der Tod, da ist bei uns natürlich sowieso nicht mehr sehr verwurzelt in unserem Leben. Das dürfte ein Hauptgrund sein. Mein Appell wäre, grundsätzlich sich Gedanken darüber zu machen. Es tut vielleicht einmal kurz weh, sich damit zu beschäftigen, vielleicht auch ein bisschen länger, weil man sich eben wirklich informieren möchte. Aber man ist es meines Erachtens seinen Angehörigen schuldig, sich selbst entschieden zu haben und auch das kommuniziert zu haben, ob man das nun hinschreibt oder erzählt, sei jetzt mal dahingestellt, sodass man seinen Angehörigen nicht überlässt, darüber entscheiden zu müssen in einer Situation, wo sie wirklich alles andere tun wollen, als darüber zu entscheiden. Diese Entscheidung müssen wir treffen. Ich finde, das ist entscheidend. Keiner von uns muss allerdings dafür eine Begründung geben. Mir reicht es völlig aus, wenn jemand sagt, ja, ich habe einen Organspendeausweis. Und das heißt ja nicht automatisch, er ist Organspender. Da kann er auch hinschreiben, ich möchte generell nichts spenden oder nur dieses oder jenes. Wir sind ja Herr unseres eigenen Körpers und sollten das bitte auch bleiben. Deswegen wäre ich persönlich auch immer für eine sehr freiheitliche Lösung, hätte selbst kein Problem mit der Widerspruchslösung gehabt. Aber entscheidend ist, dass wir uns entscheiden, und zwar selbst und nicht den Angehörigen die Entscheidung überlassen.
Da haben jetzt, glaube ich, alle genickt, dass man sich entscheidet und die Angehörigen nicht in diese Lage bringt, diese Entscheidung treffen zu müssen. Ich glaube, das sehen die meisten so. Trotzdem scheuen sich viele, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht denken sie aber auch doch gar nicht darüber nach oder haben Fragen, die sie nicht so gerne stellen, weil sie ein bisschen dabei auch belächelt werden. Eine möchte ich jetzt mal stellen, die uns nach der letzten Sendung auch Hörer geschrieben haben, die gesagt haben, alles interessant, aber trotzdem ein bisschen Unbehagen, ein bisschen Unsicherheit bleibt beim Thema Organspende. Darüber reden wir heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur, Debatte um Organspende, Leben um jeden Preis. Mit uns diskutieren Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist, Professor Anna Bergmann, Kultur- und Medizinhistorikerin ist sie hier in Frankfurt an der Oder an der Universität Viadrina und Professor Johann Pratschke, Leiter der Transplantationschirurgie an der Charité in Berlin. Hirntod in Deutschland, das entscheidende Kriterium. Herr Pratschke, wie tot bin ich, wenn ich hirntot bin?
Wenn Sie hirntot sind, sind Sie sicher tot. Herztod, was wir unter Herztod verstehen, diese Patienten könnten wir ins Leben zurückholen. Klassischer Fall, sie ertrinken, sie werden gerettet, sie sind 10, 15 Minuten im eiskalten Wasser. Wir können dann ihr Herz wieder zum Schlagen bringen und ihr Hirn hat im Idealfall durch das kalte Wasser keinen Schaden genommen. Das heißt, sie haben eine Chance, wieder komplett ins Leben zurückzukommen. Sind sie allerdings Hirntod diagnostiziert? Gleicher Fall, sie fallen ins Wasser, ihr Herz schlägt noch, aber das Hirn ist abgestorben. Können wir sie nicht mehr in ein bewusstes Leben zurückholen? Nie wieder, sie sind tot. Und dann stellen auch die restlichen Körperfunktionen natürlich ihre Tätigkeit irgendwann ein.
Wenn ich nicht an Maschinen angeschlossen werde, um als eventuelle Spenderin zu gelten. Frau Bergmann, wenn ich hirntot bin, bin ich tot oder, Fragezeichen, sterbend? Sie sehen das anders?
Ich sehe das anders und nicht nur ich, sondern also die Kritik, die ich hier vortrage, die habe ich auch vor allen Dingen in der medizinischen Literatur gelesen. Und seit der Entstehung der Hirntoddiskussion 1968 ist sie umstritten wissenschaftlich. Selbst im Deutschen Ethikrat hat immerhin ein gutes Viertel der Mitglieder gesagt, der Hirntod ist nicht gleichbedeutend mit dem Tod des Menschen. Und das ist auch international, gibt es diese Diskussion. Zum Beispiel in den USA, ein Bioethiker, Robert Troke, hat 2008 im Zusammenhang mit der Einführung oder der Erweiterung der Organspenderinnen um Menschen, die an einem Herzversagen haben, hat er dann eben gesagt, die Gleichsetzung des Hirntodes mit dem Tod des Menschen war nie eigentlich biologisch, medizinisch beweisbar, weil hier noch sehr viele Reaktionen bis hin zu der Möglichkeit, dass eine hirntote Frau als eine Schwangerschaft austrägt. Also gibt es sehr viele Lebenszeichen ja weiterhin. Und er hat die Tatsache, dass Hirntote nicht wirklich Tote sind, sondern sich im Sterbeprozess befinden, diese Argumentationsfigur dafür benutzt, eben auch die Organgewinnung von Herztoten zu legitimieren. Und das als justified killing bezeichnet, um das Leben anderer Menschen zu retten.
Wie? Also es wäre besser, einen Herztoten als Spender
heranzuziehen? Nein, nicht besser. Er hat das gleichgesetzt. Er hat gesagt, wir haben, die Hirntoten waren ja noch nie wirklich tot. Also können wir jetzt auch Organspender und Organspenderinnen,
ach so, Herztote nutzen, zu,
die einen Herzstillstand erlitten haben.
Aber die weil könnte die man ja theoretisch ins Leben zurückholen. Das ist ja wohl der Unterschied, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Anders als Hirntote, die werden ja definiert als irreversibler Hirnfunktionsausfall. Das wäre ja die genauere Bezeichnung
sozusagen. Aber wichtig ist, dass eben bei Eurotransplant gibt es drei Kategorien von Spendern. Also Heartbeating, Non-Heartbeating, also das sind die Patienten mit Herzstillstand, und Euthanasia, also Euthanasie. Und alle drei Varianten sind im Eurotransplantverbund Praxis. Ja, weil in Deutschland ist es als Tötung verboten. In Belgien wird die Organspende mit Euthanasie kombiniert, in Holland auch. Auch hier werden Non-Heart-Beating-Donors benutzt als Organspender und Organspenderinnen.
Wie in Spanien zum Beispiel, worüber wir gesprochen haben, wenn der Herzkreislauf
tot. Also Spanien ist da Avantgarde in dieser Beziehung.
Aber das mit dem Euthanasie müssen wir vielleicht noch mal genauer erklären, denn das klingt natürlich sehr abschreckend. Gemeint sind doch Menschen, die entschieden haben, sich selber das Leben nehmen zu wollen und sozusagen sich tödliche Medikamente geben lassen und gleichzeitig sich eintragen, dann, wenn sie sich das Leben genommen haben, dass sie als Organspender danach noch in Frage kommen wollen.
Und die sich nicht eintragen lassen, sondern die ganze Operation bzw. der Organgewinnung orientiert sich dann erstmal daran, dass die Organe gespendet werden. Und das wird kombiniert eben mit der Tötung der Patienten und Patientinnen.
Die sie ja wollten. Also das ist genau. Ja vielleicht nochmal ein Unterschied.
Also da ist die Euthanasie legalisiert. Ja. In der Schweiz ist schon ausgerechnet worden, wie viel mehr Organspender wir hätten, wenn die Euthanasie auch benutzt wird für die Organgewinnung. Mhm.
Ich stolper nur etwas über das Euthanasie immer, denn das sind ja Menschen, die selber wollen, also die ihrem Leben selber ein Ende setzen wollen.
Euthanasie heißt sanfter Tod, genau. Also übersetzt.
Ja, in Deutschland hat das natürlich einen anderen Beiklang, aber jetzt habe ich es verstanden. Also es gibt die Spender, deren Herz noch schlägt, das sind die Hirntoten beispielsweise in Deutschland. Es gibt die Spender, deren Herz nicht mehr schlägt, wie beispielsweise in Spanien, wo eben das Herz-Kreislauf-Tod-Kriterium gilt. Und es gibt die Menschen, die eben zur Selbsttötung sich bereit erklärt haben oder das wollen und eben dann auch ihre Organe spenden wollen. Aber ich möchte beim Hirntod nochmal bleiben und der Frage, ist das jetzt ein sterbender Mensch, Christoph Specht, oder ist es ein toter Mensch, dem da Organe entnommen werden? Das hat ja immense Auswirkungen auf die Frage auch, ob da etwa, was das für Probleme für den Arzt auch bedeutet.
Ja, da sind wir tief im Bereich der Definitionen drin und immer wenn es um Definitionen geht, hat der eine die vielleicht und der andere eine andere und dann wird es sehr, sehr schwierig. Ich kann verstehen, dass Menschen damit ein Problem haben, für mich selber, der das eben auch miterlebt oder miterlebt hat, ist das nicht das Hauptthema. In meinem Fall ist es so, wenn ich mir vorstelle, ich sage dazu, ich habe einen Organspendeausweis, ich bin Organspender, aus Überlegung, nicht einfach so, sondern aus Überlegung. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Herz-Kreislauf-Stillstand und häufig ist es ja so, da ist ja keine Uhr dran, dass man wüsste, wie lange steht denn das Herz jetzt schon ruhig, dann, und ich wüsste, es sind aber doch 10 Minuten oder länger, 15 Minuten, dann würde ich nicht wollen, dass irgendjemand kommt und mich versucht zu reanimieren, weil das geht meistens schief. Beim Hirntod, das ist ein ganz schwieriger Begriff und auch ein Begriff, den man heute eigentlich lieber nicht mehr hören würde, auch die, die ihn damals erfunden haben. Es ist ein technischer Begriff. Ich tendiere auch eher zu der Bezeichnung Tod, weil ich glaube, was man verstehen muss, und das ist für den Laien halt etwas schwierig, wenn das Hirn tatsächlich ausgestiegen ist, unwiederbringlich kaputt ist, ich sage es mal ganz laienhaft, dann wird, wenn ich die Maschinen ausstelle, dieser Mensch niemals mehr ins Leben zurückkommen. Wenn ich jetzt Leben anders definiere, und Frau Bergmann hat das Beispiel gebracht, es gibt Mütter, die Kinder ausgetragen haben, dann sagt man ja, also wenn das nicht ein Zeichen von Leben ist, wenn ein Organismus ein neues Leben spenden kann, dann weiß ich auch nicht. Ja, da sind wir wieder bei der Definition. Das ist tatsächlich möglich, aber das ist natürlich auch nur möglich aufgrund enormer Maschinen, aufgrund enormer Eingriffe, medizinischer Eingriffe, die früher eben nicht denkbar waren. Ich bin übrigens mit Frau Bergmann völlig einer Meinung, wenn sie das Thema vielleicht erweitert und sagt, wir müssen aufpassen, dass wir am Lebensende nicht alles Mögliche machen, was vielleicht machbar ist. Wir haben wirklich ein großes Problem in den deutschen Krankenhäusern, nicht dort zu überleben, sondern wir haben das Problem, dort zu sterben. Das ist in der Tat gar nicht so einfach. Da wäre ich sofort dafür. Aber ich glaube, dass die Organspende bzw. die Transplantation gerade dafür kein gutes Beispiel ist.
Wir haben Probleme in deutschen Krankenhäusern nicht zu überleben, sondern zu sterben. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Satz, Herr Pratschke. Denn auch dazu gibt es ja Kritik. Zum Beispiel gab es einen Artikel von einem Palliativmediziner in der FAZ, der gesagt hat, wenn ich feststelle als Arzt, jemand ist schwer hirngeschädigt nach einem Unfall, Sie haben von Ertrinken vorhin gesprochen zum Beispiel, dann würde der normalerweise im Laufe der nächsten Zeit, Tage sterben. Wenn er als Organspender in Betracht kommt, wird er ja quasi, ja was, am Leben erhalten, bis er hirntot ist? Ist das so?
Das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation. Da müssen Sie natürlich mit den Angehörigen sprechen. Sie müssen ein bisschen auch wissen, was wollte die Familie, was wollte der Sterbende in diesem Fall auch für sich. Ich bin bei Herrn Specht, dass natürlich die Intensivmedizin extrem viel leisten kann. Und es natürlich auch eine Pflicht der Ärzteschaft ist, dort die Mittel, die Therapien, die wir haben, auch vernünftig und im Sinne des Patienten einzusetzen. Und es kann manchmal natürlich sein, dass im Sinne des Patienten ist, die Therapie nicht zu erweitern. Ich bin absolut bei Ihnen. Es ist manchmal leichter, im Krankenhaus sehr lange an den Maschinen am Leben erhalten zu werden, als dass man die Patienten sterben lässt. Aber auch das ändert sich natürlich.
Was passiert denn da oder kann mit so einem Patienten passieren? Ich habe gelesen, dass er wirklich auch mit Elektroschocks zurückgeholt werden kann ins Leben, damit das Herz noch schlägt. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Zurückgeholt werden kann zum Herzschlag, sagen wir es mal so, damit das Herz noch schlägt und die Organe durchblutet werden. Was passiert alles intensivmedizinisch mit einem Patienten, der vielleicht als Organspender in Betracht kommen könnte?
Ich finde es wichtig, das nochmal genau zu erklären, dass es auf der Intensivstation, wenn jemand eine Hirnschädigung erlitten hat, es ja dann zu einem Prozess kommt, zu einem langsamen Prozess bis hin zum Hirnversagen. Und hier gibt es dann bereits die Frage bei einer Infaustenprognose, versuche ich jetzt diesen Menschen palliativmedizinisch betreut sterben zu lassen oder, und das ist jetzt durch das Gesetz neu geregelt, das am 1. April 2019 in Kraft getreten ist, es gibt jetzt das Therapieziel Hirntod, um mehr Organspender zu gewinnen. Und das ist eine sehr problematische Geschichte, weil um die Hirntoddiagnostik durchzuführen, darf der Patient nicht sediert sein. Und es gibt gerade Hirnversagen, zum Beispiel bei einem Schlaganfall, wo es dann zu einer massiven Hirnschwellung auch kommen kann, wo massive Schmerzen auftreten. Und um die Hirntoddiagnostik durchzuführen, muss die Schmerzmedikation aufgegeben werden.
Herr Pratschke muss natürlich was und will auch was dazu sagen, denn das klingt ein bisschen so, als würden Sie einen Patienten im Zweifel unter Schmerzen leiden lassen, um ihn als Organspender dann definieren zu können.
Das ist jetzt sehr theoretisch, was diskutiert wird und hat eigentlich mit dem Alltag auf Intensivstationen wirklich gar nichts zu tun. Das klingt jetzt so, als ob wir wüssten, ja, dieser Patient könnte irgendwann hirntot werden, jetzt therapieren wir ihn Richtung, in Anführungsstrichen, Therapieziel Hirntod. Das ist unethisch, das machen wir natürlich nicht. Der Hirntod wird meistens erst diagnostiziert, wenn die Therapie wirklich am Ende ist und wir aufgeben, sozusagen. Wir können den Menschen nicht retten und dann kommt die Diagnostik des Hirntodes. Häufig ist es auch so, dass der Patient auf Therapie nicht mehr reagiert und man dann die Diagnostik macht, um zu sehen, liegt es denn daran, dass er einen irreversiblen Hirnschaden zum Beispiel hat. Natürlich untersuchen wir das Gehirn und sehen, wenn es entsprechend ein Ödem gibt. Wir behandeln das maximal, 100%. Wir versuchen, diesen Menschen zu retten. Was wir wollen, ist, dass er nicht hirntot wird. Wir wollen diesen Menschen retten. Das ist doch nicht so, dass wir Wertigkeiten von Leben haben. Das ist nicht in der Medizin so. Derjenige, der Spender werden könnte, ist als Mensch weniger wert als der Patient, der auf der Warteliste, dessen Organ wir nehmen wollen. Patienten sind für uns alle gleich und wir wollen alle retten.
Ist denn dieses Therapieziel Hirntod ins Gesetz geschrieben jetzt? So hatte ich das jetzt verstanden.
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das habe ich jetzt nicht präsent.
Das ist ein Zitat aus dem Bayerischen Ärzteblatt, wo Ärzte das diskutieren, die Problematik dieser Situation. Mhm. Und auch dann die Hirntoddiagnostik selber, das möchte ich auch noch mal betonen, findet ja im lebendigen Status statt. Juristisch ist das eine Körperverletzung im lebendigen Status. Bis zur letzten Unterschrift des zweiten Hirntoddiagnostikers gilt dieser Patient als lebendig.
Aber dann würden ja Transplantationsmediziner wie Herr Pratschke ununterbrochene Körperverletzungen begehen. Tun Sie das? Sind Sie da juristisch gar nicht abgesichert?
Nein, das habe ich eben nicht behauptet. Da haben Sie mich missverstanden.
Gut, dann habe ich Sie wirklich missverstanden, denn es klang ja so, als wäre die Feststellung des Hirntodes schon eine Körperverletzung bei einem noch lebenden Patienten.
Diese Untersuchung selbst, sonst müsste man ja die Untersuchung nicht machen, sonst könnte man ja so gleich sagen, der Mensch ist tot. Man muss es ja erstmal prüfen. Kann ja auch sein, dass er nicht dann als Hirntod diagnostiziert wird.
Natürlich gehört auf.
Ist das eine Untersuchung im juristisch an einem lebenden Menschen. Und allein darüber müsste schon mal aufgeklärt werden und beziehungsweise dafür müsste eigentlich eine Unterschrift eingeholt werden.
Also die Diagnostik des Hirntods erfolgt ja nicht im Sinne für die Organspende primär, sondern die ist Teil unserer Therapie. Das ist genauso, wie wir die Nierenfunktion überprüfen, die Leberfunktion, die Herzfunktion. Überprüfen wir natürlich irgendwann auch die Hirnfunktion. Vor allem, wenn Risiken sind, ich sage mal Schädel-Hirntrauma, dann werden wir das primär machen. Aber nochmal, die Konsequenz daraus ist, es ist eine maximale Therapie, um diesen Patienten zu retten. Dann, wenn wir sehen, es ist nicht machbar, dieser Patient ist gestorben schon oder ist im Sterbeprozess. Und wenn dann der Hirntod sozusagen abgeschlossen ist, dann führen wir eine bestätigende Untersuchung nochmal durch, um ganz sicher zu sein.
Die übrigens in verschiedenen Ländern ganz verschieden durchgeführt wird, so habe ich es jedenfalls gelesen, Dr. Christoph Specht. Was passiert denn da, um den Hirntod wirklich zu verifizieren, also zu bestätigen, wenn man diese Vermutung hat, in Deutschland zum Beispiel?
Da haben Sie vollkommen recht, das ist tatsächlich unterschiedlich, aber gerade da können wir uns in Deutschland, wie ich finde, glücklich schätzen. Wir haben sicher eine der strengsten Kataloge zu befolgen, auch gerade neulich wieder geändert worden. Es sind zwei, das muss man immer wieder betonen, völlig unabhängige Ärzte. Die haben mit der Transplantation, mit der Explantation und mit der Implantation gar nichts zu tun. Unabhängige Ärzte müssen das feststellen und zwar wiederholt. Davon muss ein Neurochirurg sein. Früher konnten das Ärzte generell sein, jetzt muss einer Neurochirurg oder Neurologe sein, die also wirklich wissen, was sie tun. Und sie haben einen genauen Fahrplan, den sie abarbeiten müssen, um eben genau diesen, in Anführungsstrichen, ich mag den Begriff nicht, Hirntod, ich sage Tod, festzustellen. Die einzelnen Verfahren, es gibt tatsächlich eine Fernsehdokumentation, also es ist nicht so, dass das alles im Geheimen läuft. Man kann das auch im Internet recherchieren. Die einzelnen Verfahren, was da gemacht werden muss, zielen alle darauf ab, wirklich auch die letzten Hirnfunktionen noch auszutesten, ob da noch irgendeine basale Reaktion übrig geblieben ist, also Hirnstammaktivitäten. In Deutschland, ich vertraue der Hirntoddiagnostik 100%. Ich warne davor, dass man solche Horrorszenarien Leuten einpflanzt. Wir haben die alle, also jedenfalls als Laie hat man sie gerne. Das sind so Vorstellungen vom Wachkoma oder vom Locked-In-Patienten, also jemand, der dann doch letztendlich wieder gerettet werden konnte und am Ende noch alles mitkriegt. Das hat mit der Realität wirklich nichts zu tun.
Und ich glaube, dass es vielleicht auch ein Punkt ist, warum viele Menschen noch so ein Unbehagen haben bei der Idee, sich als Organspender zu melden. Genau diese Gedanken, wer weiß, ob ich nicht vielleicht doch noch etwas spüre oder empfinde. Ja. Denn was man auch sagen muss, Herr Bratschke, es gibt Reflexe. Wir haben ja vorhin schon gesagt, hirntote Frauen können Kinder austragen, hirntote Männer haben auch noch Erektionen. Es gibt wohl auch einen Anstieg von Blutdruck, wenn Schmerz zugefügt wird. Ist das nicht ein Zeichen von Schmerz, Anstieg von Blutdruck oder überhaupt Reflexe, dass jemand mit den Armen um sich
Also wir unterscheiden bei uns als bei jedem Lebewesen zwischen bewussten und unbewussten Reflexen. Wenn Sie die Hand heben, wenn Sie sprechen, das ist bewusst. Das ist eine Aktion, die wollen Sie machen. Wenn ich jetzt einen Patellar sehen, also die Sehne am Knie sozusagen, mit einem Hämmerchen antippe, dann können Sie nicht sagen, jetzt Fuß wippen, ja, nein, sondern das ist ein Reflex, der läuft einfach über Ihre nervalen Bahnen im Rückenmark. Das ist nicht beeinflussbar. Das spüren Sie aber auch nicht. Zum Beispiel denken Sie ja nicht dran, Herz, jetzt schlagen, jetzt wieder schlagen jetzt, und jetzt Luft holen, sondern das läuft autonom. Und dieses autonome Nervensystem, das ist so lange noch erhalten. Das können wir auch sozusagen mit Beatmung, mit Intensivmedizin unterstützen. Deswegen sind basale Reflexe noch vorhanden. Aber das ist kein Schmerz. Das ist auch kein Bewusstsein.
Warum müssen denn Patienten, die als Geber operiert werden, um Organe extrahiert zu bekommen, warum werden die denn narkotisiert?
Das wäre an sich nicht nötig, die Narkose. Was wir machen, ist im Prinzip eine Muskelrelaxation. Das ist genau, um diese Reflexe zu haben, dass wir auch bei jeder Operation durchführen. Das wäre auch nicht nötig, sage ich auch ganz ehrlich. Aber wir machen das, ich sage mal, aus Gründen nicht der Gewohnheit. Aber es ist für alle Beteiligten ist besser sozusagen im OP, wenn die Reflexe nicht mehr vorhanden sind und die Operation kann dadurch auch sehr schwierig werden.
Es gibt auch die Empfehlung, eben während der Operation auch Schmerzmittel zu geben. Ja. Frau Bergmann, sind das so Punkte, die Sie eben zweifeln lassen an dieser Diskussion? Ist das für Sie eben deswegen auch noch ein lebender Mensch, weil er ja auch noch so aussieht, weil er durchblutet ist, weil er vielleicht ein rosiges Gesicht hat durch das Aufrechterhalten des Herz-Kreislauf-Systems?
Ja, also er kann nicht nur mit Reflexen reagieren, er kann auch mit Schwitzen, Hautrötungen reagieren. Und das Entscheidende ist ja, dass er ein Hirnversagen hat, dass er sich tatsächlich irreversibel im Sterben befindet, wie alle sterbenden Menschen. Das ist kein Charakteristikum von Menschen mit Hirnversagen, dass es irreversibel ist. Aber das Entscheidende ist eben, dass hier ein Organ gesetzt wird für das Ganze. Also das Gehirn ist ein Organ eines Menschen und nicht der Mensch. Und die Medizin hat hier eine Definitionsmacht eröffnet, die behauptet, die Person sei tot und der Körper lebt weiter. Und das ist hochgradig problematisch, weil der Personenbegriff keine naturwissenschaftliche Kategorie ist, die in dem Sinne beweisbar ist. Man könnte genauso sagen, wenn die Leber versagt hat, ist der Mensch tot. Da wird auch nicht ein Organ für das Ganze gesetzt. Und das Sterben ist ein Prozess und nicht nur im biologischen Sinne, sondern auch die ganze soziale Dimension wird hier völlig ausradiert. Und alle kulturellen Praktiken mit dem Umgang mit Sterbenden, mit Toten, werden hier außer Kraft gesetzt, weil es ausschließlich nur noch um die Vernützlichung dieser Patienten geht. Und hier gerät also auch bei der Entscheidungslösung, also ich habe da vorhin nicht genickt, als Sie das gesagt haben, hier nicken alle, dass jeder Einzelne das für sich entscheiden muss. Sterben ist ein soziales Ereignis, ein hochdramatisches soziales Ereignis, wo der Trauerprozess bereits mitgestaltet wird. Und die Verabschiedung von einem Menschen, der noch wie ein lebendiger Koma-Patient aussieht, diesen Menschen als tot zu bezeichnen, also da wissen wir ja auch aus vielen Interviews mit Angehörigen, wie kompliziert das ist und wie der Trauerprozess dieser Menschen dann durch diese Form der Verabschiedung und auch dann diese Vorstellung einer Multiorganentnahme, die ja immerhin die Zerlegung eines Patienten erlaubt und nach dem Herztod, der auf dem Operationstisch erfolgt, dann auch noch die Gewebespende womöglich stattfindet. Das sind.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, die Organspende dürfte eigentlich gar nicht stattfinden, weil es würde ja immer an einem, wie Sie sagen, jetzt sterbenden Menschen geschehen und der Sterbeprozess, das Verabschieden würde immer unmöglich werden.
Medizinethisch verbietet sich das eigentlich, zwei Patienten gegeneinander auszuspielen.
Also würden Sie sagen, das dürfte sie gar nicht geben?
Weil die gesamte Organentnahme, wenn wir Organspender oder hirntote Menschen als sterbende Menschen sehen, die noch nicht zu Ende gestorben sind, verbietet sich medizinethisch jede Handlung für die Interessen anderer.
Also würden Sie sagen, also, man müsste eigentlich die Organentnahme am Menschen grundsätzlich verbieten?
Ich denke,
das setzt ja immer voraus, dass es eine Durchblutung noch gibt.
Ich denke, die Transplantationsmedizin begibt sich von vornherein auf eine schiefe Bahn, wenn sie auf den Körper ihrer anderen Patienten angewiesen ist, um andere Menschen wieder oder deren Leben zu verlängern, muss man ja sagen.
Ist eine Entscheidung, die man für sich so sicher treffen kann. Es gibt übrigens, Herr Pratschke, ja auch die, wir haben ja vorhin von Widerspruchslösung, Zustimmungslösung, Entscheidungslösung gesprochen, die Idee der Reziprozitätslösung. Also wer sich selbst als Spender anmeldet, würde bevorzugt werden, wenn er im Fall der Fälle selbst ein Organ bräuchte. Wer das für sich ausschließt, würde auch keins bekommen. Schweres Seufzen?
Also ich glaube, da öffnet man so ein bisschen die Büchse der Pandora. Ich denke, wir sind eine Solidargemeinschaft. Natürlich gibt es Meinungen, wir sollten keine Transplantation durchführen, aber ich denke, wir haben einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir diese Therapieform wollen. Das ist nicht so, dass wir Ärzte das wollen und sozusagen wir bieten es an. Es sind Angebote. Letztendlich entscheidet es unsere Gesellschaft, ob sie dieses Angebot annimmt.
Oder der Einzelne. Sie, Frau Bergmann,
richtig,
haben das für sich wirklich ausgeschlossen, dass Sie für sich kein Organ haben wollten.
Ganz sicher ausgeschlossen. Ich finde es ein bisschen vergleichbar auch mit Chemotherapie, muss ich sagen. Also weil es geht um Lebensverlängerung, teilweise um ein Jahr, zwei Jahre. Und da wird dann nicht mehr gefragt, wie sieht dieses Leben aus? Wie bereite ich mich auf mein Sterben vor? Oder wie nehme ich mein Schicksal an?
sondern immer nur mit Hoffnung sozusagen.
Es wird ausschließlich dieser Machbarkeitsglaube, der spielt hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle und da gebe ich auch Herrn Pratschke recht. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, mit dem wir hier zu tun haben und wo ich jetzt nicht die Transplantationsmedizin beschuldige, aber hier wird ein Unsterblichkeitsmythos aufgebaut, der meines Erachtens auch zu einem Glaubenssystem führt.
Herr Specht, ist es so ein Problem, dass wir sozusagen diese wie eine Karotte dem schwerkranken Menschen vor die Nase halten? Es gibt noch die Möglichkeit, es gibt eine Lösung. Es wird jetzt tatsächlich in all diesen Diskussionsbeitragen um diese Bundestagsdebatte herum, wurden ja immer wieder auch Beispiele präsentiert von Menschen, die glücklich leben, 10 Jahre mit dem neuen Organ, 20 Jahre. Hat man dann gar nicht mehr die Chance, als schwerkranker Mensch sich sozusagen einfach darauf einzustellen, dass man eben sterben wird?
Doch, selbstverständlich. Und es hält mich eigentlich kaum hier vor dem Mikrofon ganz ruhig, weil Sie haben es jetzt eben gerade verglichen, Frau Bergmann, mit der Chemotherapie. Als individuelle Entscheidung von Ihnen ist das vollkommen in Ordnung und für mich bräuchte es auch überhaupt keine Erklärung, warum Sie das so sehen, wenn Sie keine Organe spenden wollen, wenn Sie kein Organ haben wollen, wenn Sie auch jegliche Chemotherapie, was auch immer für eine Therapie ablehnen würden, ist das vollkommen in Ordnung. Und das betone ich auch immer, wo ich gehe und stehe. Der Patient muss wissen, er ist Herr seiner selbst und er sagt, was geschieht. Viele Patienten erzählen mir immer, dann hat der Doktor angeordnet und meinen damit also irgendeine Therapie. Nein, der Doktor kann überhaupt nichts anordnen, vielleicht seinen Untergebenen, sofern das irgendwie eine arbeitsrechtliche Struktur ist. Aber einem Patienten, wie Herr Pratschke sagt, der kann er immer nur empfehlen. Er kann sagen, wir bieten Ihnen das und das an. Das kommt häufig anders drüber und das ist nicht gut, das sollte man ändern. Aber es ist immer nur ein Angebot. Nur, ich weiß nicht, Frau Bergmann, wie es in Ihrer Situation irgendwann mal vielleicht sein könnte. Meine Erfahrung ist, dass Menschen sich absolut konträr entscheiden können zu unterschiedlichen Situationen. Es gibt Menschen, gerade an Raucher denke ich jetzt, die immer schon gesagt haben, ist mir doch wurscht, dann sterbe ich eben früher. Leider ist es ja nicht so, die sterben schon früher, aber sie haben auch die Leidensphase. Wenn sie dann in die Situation kommen, das muss man einfach offen halten, gibt es viele Patienten, die eine ganz andere Entscheidung dann treffen. Und ich finde, denen sollte man nicht vorgreifen. Das ist eben ein Phänomen, das ist so und das würde ich den Menschen auch zugestehen.
Frau Bergmann.
Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, Verwandte und mit Angehörigen von Organempfängern und mit Organempfängerinnen habe ich Interviews geführt. Und hier hat sich das ganze Bild ein bisschen anders dargestellt. Also da haben viele gesagt, und das haben mir dann auch Ärztinnen auf Transplantationsstationen bestätigt, dass viele erstmal mit einer ganz anderen Erwartung sich transplantieren lassen und auch die Familienangehörigen diese Vorstellung haben, wie sie auch gestern im Bundestag vertreten worden ist, neues Organ, neues Leben. Und das kann sehr, sehr schnell erschüttert werden durch Organabstoßung. Gerade im ersten Jahr ist das ja eine sehr schwierige Geschichte, weil die natürliche Immunabwehr erstmal einen Strich durch die Rechnung macht. Und diese Therapieform ist mit sehr, sehr vielen Nebenwirkungen verbunden. Und ich habe eben traumatisierte Familien kennengelernt, deren Familienangehörige grauenhaft an der Transplantation gestorben sind. Ich habe auch Krankenakten gelesen, wo dann steht Autolyse der Leber. Also die Leber hatte sich aufgelöst, das neue Organ in Anführungsstrichen.
Herr Bratschke hat ja gesagt, das bei Leber.
Über diese Verläufe wird überhaupt nicht in der Öffentlichkeit gesprochen, aber sie gehört zur Realität der Transplantationsmedizin.
Herr Specht, Sie wollten gerade...
Ja, genau. Wenn Sie sagen, diese Menschen sind an der Transplantation gestorben, dann können Sie aber auch nicht sagen, sie sterben, weil kein Organ, also Sie sagen ja, das wäre nicht so, sie sterben nicht, weil es kein Organ gibt, sondern sie sterben an ihrer Grunderkrankung. Das ist richtig. Patienten, die transplantiert werden sollten und es gibt kein Organ, sterben letztendlich an ihrer Erkrankung. Sie könnten aber möglicherweise, es klappt nicht immer natürlich und es klappt auch nicht immer 20 Jahre, aber Sie hätten eine Chance, weiter zu leben mit einer Transplantation. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, selbstverständlich. Und es gibt die Abstoßungsreaktion, völlig klar. Die ganze Transplantationsmedizin ohne die wissenschaftlichen Errungenschaften der Unterdrückung des Immunsystems wären gar nicht möglich. Sie haben völlig recht. Das hat auch alles Nebenwirkungen. Aber ich sehe auf der anderen Seite eben auch sehr viele positive Beispiele, wo Menschen zum Beispiel doppelt transplantiert, Niere, Bauchspeicheldrüse, sensationell, dass sowas geht. Ein Typ-1-Diabetiker ist mir ja gerade vor Augen, der seit 8 Jahren mit diesen beiden Organen wunderbar lebt, kein Diabetes mehr hat, nicht mehr dialysieren muss, kein Insulin spritzt. Und dem geht es gut. Also natürlich hat er Einschränkungen, weil er seine Medikamente nehmen muss, selbstverständlich. Aber es gibt eben auch die positiven Beispiele und wir sollten es den Menschen anheimstellen, ob sie, wenn es für sie in Frage kommt, diese Option wahrnehmen wollen oder nicht. Es sollte jeder für sich entscheiden können.
Und es sollte jeder für sich entscheiden, wenn, und deswegen gab es die Debatte beispielsweise im Bundestag, Karl Lauterbach übrigens von der SPD, der diesen Antrag zur Widerspruchslösung ja mit eingebracht hatte, hat gesagt, also wenn das dieses Mal nicht positiv entschieden wird, dann wird es eben nächstes Mal positiv entschieden. Irgendwann wird die Widerspruchslösung seiner Meinung nach ganz sicher kommen. Glauben Sie, dass das so ist, Herr Pratschke? Wird das wieder auf der Tagesordnung stehen? In 5 Jahren soll ja überprüft werden, ob die Regelung jetzt etwas verändert hat.
Also zunächst, das Sterben geht weiter. Ja. Er hat recht, wir werden uns irgendwann diesem Solidargedanken nicht komplett verwehren können. Es ist in Europa auch so, wir sind eine der letzten Staaten, die nicht eine, ich sag mal, patientenfreundliche Lösung eingeführt haben. Wir sind angewiesen auf sterbende Menschen im Ausland, dass wir unsere Bevölkerung auch nur annähernd versorgen können. Ja, es wird wieder wahrscheinlich diskutiert werden in 15 Jahren. Das Ergebnis ist offen. Ich bin nicht so optimistisch, wie er, ob es zu dieser Änderung dann kommen wird. Aber es wird sicherlich wieder diskutiert werden und die Argumente, wie wir sie jetzt austauschen, werden wieder ausgetauscht werden. Wir werden sehen. Ich hoffe es.
Angewiesen auf sterbende Menschen im Ausland. Dazu vielleicht noch das Stichwort Urlaub. Herr Spech, man sollte wissen, wenn man in ein anderes Land wie Spanien beispielsweise fährt und dort einen Unfall hat, dann unterliegt man der dortigen Regelung der Organspende. Wenn man sich also jetzt entschieden hat, so möchte ich es nicht, wo könnte man sich in welches Register eintragen lassen?
Ja, in Deutschland haben wir das ja in dieser Form noch nicht. Das finde ich übrigens auch nicht sehr charmant bei der Regelung, für die jetzt gestimmt worden ist, nämlich die Möglichkeit oder Notwendigkeit, sich dann in einem Register einzutragen, sprich das auch online zu machen. Das klingt zwar sehr modern, wo wir alles digital machen, aber ich glaube, das ist sogar kontraproduktiv. Weil schauen Sie mal, wir haben viele Menschen, mich eingeschlossen, die sind immer mit ein bisschen mulmigem Gefühl dabei, wenn sie vielleicht Online-Banking machen. Und nun sollen sie so etwas Persönliches in irgendein Register über das World Wide Web eintragen, so sicher das auch sein mag. Ich habe da vom Prinzip eigentlich nicht das Problem mit, aber ich sehe darin eher einen Hindernisgrund. Mir war die Regelung eines ganz normalen papierenen Ausweis oder wo Sie es auch immer hinschreiben, eigentlich ganz lieb bei einer so sensiblen Sache.
Zumal es dieses Online-Register ja eben im Moment noch gar nicht gibt, soll erst nicht aufgebaut werden. Noch kann man das also nicht tun. Noch würde man zum Beispiel, wenn der nächste Ausweis verlängert werden muss, Frau Bergmann, von der Ausweisbehörde angesprochen werden in Zukunft, wie man es nun haben möchte. Ist das eine Wunschvorstellung für Sie?
Ist keine Wunschvorstellung. Meine Wunschvorstellung wäre, dass die Bevölkerung ganz umfassend über sowohl die Hirntoddiagnostik, also auch die häufige Kollision von Patientenverfügung, in der steht, bei einer infausten Prognose möchte ich gerne palliativmedizinisch betreut sterben gelassen werden und ein Behandlungsabbruch eingeleitet wird. Und wer zum Beispiel das in der Patientenverfügung niedergelegt hat und gleichzeitig Organspender ist, der muss einfach wissen, dass er als Organspender intensivmedizinisch weiter behandelt werden muss, damit die Organe entnommen werden können. Und das ist ein Widerspruch, der vielen Menschen überhaupt nicht klar ist. Genauso eine Untersuchung hat gerade ergeben, dass Menschen, die auch einen Organspendeausweis positiv ausgefüllt haben, ein Drittel gar nicht wusste, dass der Hirntod die Voraussetzung ist. Und diese Suggestion nach meinem Tode,
wie es steht auf diesem Organspendeausweis, ja, nach meinem Tode könnten Organe entnommen werden.
Die gehört, es muss mindestens da stehen, nach meinem Hirnversagen, meines Erachtens. Und es wird auch nicht darüber aufgeklärt, über die Gewebespende, über die Dimension, ob man das will, dass damit geschäftliche Interessen befriedigt werden und so weiter und so fort.
Wirklich umfassende Aufklärung wäre Ihr Wunsch. Wir haben heute versucht, unseren Teil dazu beizutragen. Debatte um Organspende, Leben um jeden Preis. Das war unser Thema heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen, dass Sie mitdiskutiert haben. Professor Anna Bergmann, sie ist Kultur- und Medizinhistorikerin an der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Professor Johann Pratschke, Leiter der Transplantationschirurgie an der Charité hier in Berlin. Und Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist ist er.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.